Ich möchte einige ausgewählte Texte aus dem Neuen Testament auf ihre theologischen Inhalte hin befragen und vor allem die alttestamentlichen Bezüge, die im Hintergrund auszumachen sind. Ich beginne mit dem Anfang. Das Matthäusevangelium beginnt mit dem Stammbaum Jesu. Im ersten Satz des Neuen Testaments wird ein Bezug zum Alten Testament hergestellt. Jesus als Sohn Abrahams und Sohn Davids bezeichnet. Interessanterweise taucht die Bezeichnung, die die göttliche Herkunft Jesu anspricht, nämlich Sohn Gottes, im Matthäusevangelium erst im vierten Kapitel auf. Und zwar aus dem Munde des Satans. Der Satan bezeichnet Jesus als Sohn Gottes. Die erste Bezeichnung der göttlichen Herkunft und Personschaft Jesu. Wenn wir zurückblättern ins Buch Genesis, lassen sich drei Gliederungsformen erkennen, die sich komplementär verhalten und gegenseitig nicht ausschließen, sondern einschließen. Komplementarität ist ein Stichwort hebräischen Denkens, was wir im westlichen Denken oft dialektisch, also in Form von Gegensätzen oder selbst Apple hat so ein Yin-Yang-Zeichen für einen Wechsel des Betriebssystems. Also diese Gegensätze sind im Hebräischen so nicht erkennbar. Es gibt sehr wohl den Gegensatz zwischen Licht und Finsternis. Der wird nicht mit Yin-Yang ineinander vermischt, der wird extrem konträr gesehen. Aber auf der anderen Seite hat das Hebräische eine spektrale Weite, ein großes Portfolio an Perspektiven, die sich integrieren lassen. Man hat dafür diesen Ausdruck Komplementarität verwendet. Ob er ihn trifft, vermag ich nicht zu sagen, aber die Richtung stimmt zumindest. Also drei komplementäre Gliederungsansätze von Genesis, da ist vom ersten Kapitel. Da ist einmal die Zweiteilung in Urgeschichte und Vätergeschichte, also doch Genesis. Dann die Toledot-Struktur. Und schließlich die geografischen Bewegungen als eine Strukturebene. Wir wollen uns auf die zweite Ebene konzentrieren, nämlich die Toledot. Dabei handelt es sich wie bei Matthäus um Stammbäume oder Geschlechterfolgen mit dem Sinn, Folgendes ist aus dem einen geworden. Wir haben ja gerade diese hebräische Eigenschaft der Partizipialformen erläutert bekommen, die sehr instruktiv sind und ein ganz elementares Kennzeichen des Hebräischen sind. Wir haben auch gerade gehört, dass die Zeiten springen. Für den Hebräer ist keine strenge chronologische Abfolge der Zeiten notwendig. Er sieht zwar auf der einen Seite Chronologie, es wird ja viel Geschichte erzählt, aber auf der anderen Seite ist diese Geschichte ja immer zugleich auch Prophetie. Sie ist immer auch Auslegung, sie ist immer zugleich Offenbarung, eine reine Geschichte als Geschichtserzählung, als Historie gibt es im Hebräischen nicht. Die Auferstehung Jesu in Johannes 11 ist zugleich auch jetzt gegenwärtig, wie sie damals bei Maria und Martha und Lazarus gegenwärtig war. Und ich denke auch, wenn wir nochmal zurückdenken an den ersten Artikel des Heidelberger Katechismus, der für mich heute Morgen einen ungeheuren Trost ausgestrahlt hat, eine Souveränität und Stabilität des Glaubens, die uns im Wort zugesagt ist, nicht im Gedanken. Ich lese gerade einen hebräischen Dichter, Elazar ben Yoes, der viel über die Gedanken schreibt. Manchmal schreibe ich an den Rand hin, nein, nicht der Gedanke ist der Ursprung des Wortes, sondern das Wort ist der Ursprung des Gedankens. Das ist hebräische Denkweise. Ja, Toledot sind Stammbäume, habe ich gesagt. Folgendes ist aus dem einen, dem einzigen, dem einzigartigen, dem einmaligen geworden. Der Ausdruck bezeichnet den Anfang eines Familiendokuments und kommt hauptsächlich in Genesis und Josua vor. Büchern, die wesentlich von Anfängen berichten. Elae Toledot, das sind die Nachkommen von, so übersetzt Luther und andere, bildet zugleich eine Zäsur und eine Überschrift für den folgenden Abschnitt. Zum Beispiel Ruth 4, Vers 18, und dies sind die Nachkommen des Peres. Die Stichworte Geburt und Gebären, Yalat, sind Leitmotiv im Genesis-Buch. Fruchtbarkeit als Segen Gottes. Entsprechend kann auch die Offenbarung Gottes im Neuen Testament, die mit einer Geschlechterfolge einsetzt, als Fruchtbarkeit betrachtet werden. Der Messias Jesus ist die entscheidende Frucht, die Gott in die Welt einbringt. Die Entwicklung des Menschen und sein fortgesetztes Wirken, was aus ihm geworden ist, wird in den Toledot festgehalten und in seinen Konsequenzen beschrieben. Fruchtbarkeit ist also nicht nur Vermehrung oder irgendeine Form von Gebärfreudigkeit, sondern es geht um eine Wirkung in die Geschichte hinein. Und diese Wirkung wird biblisch gesehen ganz elementar durch Fruchtbarkeit herbeigeführt. So auch das Wirken des Menschen schlechthin, Jesus Christus, und was aus ihm geworden ist, Toledot, im Neuen Testament. Bemerkenswert ist die Verwendung einer Toledot beim Übergang der beiden Teile des Schöpfungsberichts. In Genesis 2, Vers 4, Ele Toledot, der Entstehung von Himmel und Erde. Nach dem faktischen Schöpfungsvorgang in Genesis 1 wird die Entstehung der Welt in diesem Kontext ähnlich der Geburt einer Familie dargestellt. Die Toledot dient damit nicht nur zur Einleitung von Familiendokumenten, vielmehr trägt die Gesamtschöpfung die Merkmale familialer Lebensformen, von zusammengehörigen, innerlich gegliederten, strukturell überschaubaren und diachronisch darstellbaren Einheiten. Mit dem Familienbegriff als Grundsignatur der Schöpfung wird der geografische, soziale und politische, wie vor allem auch der zeitliche Raum der Geschichte in eine bestimmte Ordnung gefügt. Auch das Neue Testament fügt sich in diese zeitliche Struktur ein, wenn es heißt, als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn. Es ist mir ganz wichtig, dass wir diese familiale Struktur im Grunde der ganzen biblischen Geschichte begreifen. Und das Neue Testament wird ja ebenso in Form einer Gemeinde als Familie dargestellt. Schon wenn man von Schwestern und Brüdern redet, wird hier etwas aus der Blutsverwandtschaft, sage ich mal, übertragen auf eine Beziehung von Menschen, die hineingeboren, hinein wiedergeboren worden sind in die neue Familie des Volkes und der Gemeinde Gottes. Der einer Toledot folgende Name bildet nicht immer den Hauptinhalt der erzählten Geschichte. Vielmehr befasst sich der Text mit dem, was aus dem Genannten geworden und von ihm hervorgegangen ist. Das heißt, die Anthropologie, das Personsein des Menschen, definiert sich nicht aus dem, was er spontan vorfindlich ist, sondern aus dem, was aus ihm hervorgeht. Seine Wirkungsgeschichte ist im Grunde seine Existenz, wobei die Qualität dieser Wirkungsgeschichte nicht menschlich definiert werden darf, sondern Gott hat sich selbst vorbehalten, wie er unsere Wirkungsqualität beurteilt. Es gibt auch in der Bibel Menschen, denken wir an Isaak, die nur so eine Art, nur in Anführungszeichen oder menschlich gesprochen, eine Scharnierfunktion haben, von deren Taten und Wirken nicht groß berichtet wird, die aber doch immer in einem Atemzug mit den Vätern Abraham, Isaak und Jakob genannt werden. Das heißt, die folgende Gestalt, die Wirkung ist das Entscheidende. So wird die Toledot Terachs vorwiegend als Geschichte Abrahams behandelt, in der Toledot Isaaks diejenige Jakobs und in der Toledot Jakobs die Josefs Geschichte. Die Toledot Jesu Christi in Matthäus ist der Beginn einer Geschichte, deren Auswirkungen nach vorne offen sind. Sie setzt sich fort in der Apostel- und Missionsgeschichte, deren Gemeinden quasi in die Toledot Jesu integriert werden. Der Glaube an Jesus kommt einem Hineingeborenwerden in seinen Stammbaum gleich. Somit leiten die ersten Sätze des Neuen Testaments bereits eine zukünftige Geschlechterfolge ein und bilden nicht allein einen Rückblick der menschlichen Abstammung des Messias. Wenn man einen Seitenblick auf das Johannesevangelium werfen darf. Mein verehrter Lehrer Otto Michel hat immer davon gesprochen, dass die Christologie des Johannesevangeliums kreisförmig, er hat so ein bisschen nasal, manche kennen ihn vielleicht noch, die Christologie des Johannesevangeliums ist kreisförmig und hat damit den Gang des Messias vom Himmel auf die Erde und die Mitnahme der Menschen hinein in diese Familie, ja, hinein sogar, wenn man das zu sagen wagen darf, in die Trinität Gottes beschrieben. Die Verheißung Gottes ist also entscheidend für die Toledot und damit den Fortgang der Heilsgeschichte. Die einzelnen Toledot zeigen eine Zuspitzung auf den auserwählten Samen und enthalten die für die gesamte Tora entscheidende Thematik von Segen und Fluch, die vor allem dann am Schluss der Tora im Deuteronomium ja ganz zentral herausgearbeitet wird. Biblisch-theologisch betrachtet ist die Genealogie in Matthäus 1 die direkte Fortsetzung des Alten Testaments. Der Messias bildet die zwölfte Toledot, 11 sind in der Genesis, und schließt die Reihe ab. Aus diesem Grund dürfte das Matthäus-Evangelium an erster Stelle des Neuen Testaments gesetzt worden sein, oder zumindest einer der Gründe. Die Messiasgeburt. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Parallel zum Mysterium des Werkes, das Gott durch die männliche Gestalt des leidenden Knechtes vollbringt, erwähnt Jesaja die weibliche Gestalt von Zion, die geschmückt ist mit einer Transzendenz und Heiligkeit, die das Geschenk des für Israel bestimmten Heils ankündigen. Im Neuen Testament gehen alle diese Verheißungen in Erfüllung. Auf der einen Seite umfasst und verwandelt Maria die auserwählte Tochter Zions als Frau das Brautsein des Volkes Israel, das auf den Tag seines Heils wartet. Auf der anderen Seite kann man im Mannsein des Sohnes erkennen, wie Jesus in seiner Person all das aufnimmt, was der alttestamentliche Symbolismus auf die Liebe Gottes zu seinem Volk angewandt hatte, die als die Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut beschrieben wird. In der letzten Stunde der gegenwärtigen Geschichte erscheinen in der Offenbarung des Johannes ein neuer Himmel und eine neue Erde in Offenbarung 21,1. Und es taucht in der Vision die weibliche Gestalt der Stadt Jerusalem auf, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Die Offenbarung schließt mit dem Wort des Geistes und der Braut, die um das Kommen des Bräutigams beten: Komm, Herr Jesu, in Offenbarung 22,20. Es gibt ein sehr lesenswertes Buch über Jerusalem von Montefiore. War schon mal jemand in Jerusalem von Ihnen? 95% der Anwesenden, dann kennen Sie die Montefiore-Windmühle. Die wurde jetzt gerade frisch eingeweiht. Christinnen vor Israel, eine holländische Organisation, hat wesentliche Initiative ergriffen und auch gesponsert. Es wird also wieder Mehl gemahlen in Jerusalem. Ende August hat sogar Netanyahu, der Jerusalemer Bürgermeister, auf der Einweihungsfeier gesprochen. Und man hat also nicht nur ein Museum erhalten und ein historisches Denkmal an die Wiederbesiedlung Jerusalems, sondern an 5 Tagen in der Woche wird Mehl gemahlen. Wenn der Wind nicht ausreicht, dann helfen heutzutage Elektromotoren nach. Sie mahlen nicht nur, sondern sie bewegen auch noch die Flügel der Windmühle, sodass auch ein attraktives Bild oder zumindest der Schein des Windes entsteht. Deshalb baut man bei uns jetzt die Windmühlen in Geildorf auf 150 Meter Höhe, weil man wie es im Wind sein will. Und nicht mit Elektromotoren die Windräder antreten, mit aus Frankreich bezogenem Atomstrom. Man könnte allenfalls, wenn wir schon beim Thema sind, die am Rhein entlang stehenden Windmühlen auf deutscher Seite doch als Elektromotor benutzen, nämlich wenn die französischen Atomkraftwerke in die Brüche gehen, dann könnte man den Wind wieder nach Frankreich rüberwehen. Also dieser Montefiore, jetzt bin ich aber weit weggekommen, hatte Nachfahren, jüdische Familie, die aus Italien stammt, wie der Name ja schon andeutet, und dann in England eine neue Heimat gefunden haben. Der traditionelle Montefiore war ein jüdischer Philanthrop, also ein Menschenfreund, der in Jerusalem eine Siedlung Mishkenot Sha'ananim oder Moshe Yemin gebaut hat, um Menschen außerhalb der Stadtmauern eine Einkunftsmöglichkeit zu ermöglichen, gewährleisten, hat aber die lokalen Bedingungen, vor allem die landwirtschaftlichen, nicht so genau erforscht. Und es hat nicht funktioniert. Also man kann dort schlecht Getreide anbauen und der Wind ist zu gering, aber der Wille war erkennbar. Und dieser Montefiore-Nachfolger hat ein berühmtes, ja, inzwischen mehrfacher Bestseller in angloamerikanischen Zeitschriften und Publikationen, Jerusalem, die Biografie, geschrieben, und er redet Jerusalem immer weiblich an. Er bezieht es natürlich auf die rabbinische Tradition, aber das ist noch nicht die älteste, die biblische, die hebräische Tradition, haben wir gerade gehört, ist die eindeutig ältere, aber auch sie redet Jerusalem bereits weiblich an. Jesus und der Tempel. Mit der Darstellung des Herrn im Jerusalemer Tempel feierte die kirchliche Tradition zugleich den ersten Besuch Jesu Christi in der heiligen Stadt. In der Antike bereiteten die Bewohner einer Stadt den ersten Einzug eines Herrschers vor, indem sie ihm entgegengingen, um dann mit ihm in die Stadt einzuziehen. Als das liturgische Fest im 4. Jahrhundert begleitend zu Weihnachten entstand, also der Einzug Jesu, lag auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem ein Kloster, das eine Frau namens Hikelia gegründet hatte. Hikelia soll ihre Mönche mit Kerzen ausgestattet haben, für diesen Weg Christus entgegen und dann mit ihm in die heilige Stadt hinein. Die Ostkirche nennt das Fest Hypapante, Begegnung, und betont den Aspekt der Begegnung des Erlösers mit den Frommen seines Volkes, die ihn erwarteten. Jesu Darstellung im Tempel ist nicht allein Beachtung eines vorgeschriebenen jüdischen Rituals, vielmehr enthält die Begebenheit aus den Kindergeschichten eine Art heilsgeschichtliches Kompendium. Jesus und Jerusalem konzentriert sich gezielt auf Jerusalem und Jesus und den Tempel. Der Prophet Maleachi spricht im letzten Kapitel des Alten Testaments davon, dass der Herr zu seinem Tempel kommen wird in Malachia 3,1, womit auch gesagt ist, dass der Tempel ihm gehört, zu seinem Tempel. In der Erinnerung an die Pesachnacht wurde der erstgeborene Sohn als Eigentum Gottes angesehen, in Exodus 13, weihe mir alle Erstgeburt, und ihm im Tempel feierlich übergeben, dargestellt, bei Luther übersetzt. Und musste anschließend durch ein Opfer, so in Numeri 18, ausgelöst, also quasi zurückgekauft werden. Ich übergebe das Kind Gott und bekomme es durch das Opfer zurück. Auch hier schon die deutliche Anspielung auch auf die Glaubensgeschichte. Ich übergebe in der Buße mein Leben Gott und bekomme dieses Leben in der Wiedergeburt von Gott neu geschenkt. Gleichzeitig wurde nach Levitikus 12 die Unreinheit der Mutter nach der Geburt bei einem Jungen 40 Tage mit einem Reinigungsopfer beendet. Also beide Funktionen fallen in diese sogenannte Darstellung, diese Weihung im Tempel. Relativ ausführlich beschreibt der Evangelist Lukas die alttestamentlichen Vorschriften und stellt damit das Leben Jesu ganz in die Tradition Israels und seiner mosaischen Tora. Die Gestalt des Simeon verkörpert einen Typus alttestamentlicher Frömmigkeit, der zuerst auf die biblischen Texte des Gesetzes und der Propheten hört, nicht auf die jüdisch-rabbinische, hellenistisch gefilterte Auslegungstradition. In ihm ist das Alte Testament gegenwärtig. Das, finde ich, ist sehr entscheidend und anhand des Vortrags von heute Morgen vom jungen Herrn Wassermann ist uns das ja auch plastisch in der Sprache und in den Tempora und so weiter vor Augen geführt worden, dass hier entscheidende Unterschiede bestehen zwischen Alten Testament und rabbinischer Literatur, die nicht als eine Fortsetzung des Alten Testaments betrachtet werden darf. Das ist ein Irrtum, der durch die ganze Theologie geistert, als wären das die rechtmäßigen Nachfolger. Baruch Maus, einer der großen israelischen messianischen Theologen und Leiter eines Verlags in der Nähe von Tel Aviv und einer Gemeinde, deren Gemeindehaus hoffentlich fertig ist, ich habe es nicht mehr weiterverfolgt, sie haben Jahrzehnte, glaube ich, dran gebaut, hat es immer wieder betont, dass der Rabbinismus eben nicht die Fortsetzung des Alten Testaments, sondern das Neue Testament ist die Fortsetzung des Alten. In die talmudische Literatur sind vielfach auch durch die Makkabäer und die hasmonäische Tradition, vor allem biblisch gesehen, falsche Königsvorstellungen, die da eingemischt wurden und die zu ganz perversen Ausgestaltungen, etwa bei Herodes oder seiner Frau Mariamne, geführt haben. All dies kann nicht an das Alte Testament anknüpfen, sondern stellt eine Mischung zwischen hellenistischem und alttestamentlichem Gedankengut dar. Jedoch dieser Simeon bildet die Ausnahme, das heißt, es gab, wie schon bei den alttestamentlichen Propheten immer beschrieben, einen Rest in Israel, wie es auch über die knapp 2000 Jahre immer Bewohner im Heiligen Land gab, die jüdisch waren. Dieser Rest hat bestanden, aber er wird in der Literatur vielfach übersehen, aber hier begegnen wir einem Repräsentanten dieses Restes, Simeon, der Typus alttestamentlicher Frömmigkeit, den es am Tempel immer noch gibt. Obwohl er Jesus nicht kannte, also auch noch nicht an ihn glaubte, ruhte der Heilige Geist auf ihm. Für ihn ist damit Pfingsten gleichsam vorweggenommen. Er hatte den Geist der Wahrheit von Gott empfangen. Auch hier sehen wir wieder den Zeitensprung, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt, Johannes 14, 17. Der Zusammenhang zeigt, dass das Verhältnis von Buße und Geistverleihung auch umgekehrt werden kann, indem ein Mensch, der respektvoll der Bibel zugetan auf die Realisierung ihrer Aussagen achtet, bereits vor dem Kennenlernen Jesu den Heiligen Geist bekommen hat. So könnte man auch formulieren: Es gab sowohl vor als auch nach dem Wirken Jesu eine Geistausgießung. Diese Geistgabe Gottes war lokalisiert im Tempel, dem zentralen Ort der göttlichen Präsenz im Volk Israel. Die Existenz und das Wirken des Christus sollte sich gleichermaßen auf den Tempel konzentrieren, denn hier und an keinem anderen Ort wurde zum ersten Mal die Messianität und die Heilsfunktion Jesu bezeugt. Damit kommen wir zu einer Linie im Alten Testament, die sich hier im Neuen fortsetzt, die für unser Denken eher zweitrangig erscheint. Warum sind Orte wichtig? Ist das nicht heidnisch? Unsere germanischen Vorfahren sind zu gewissen Bergen, großen alten Eichen, Höhlen gegangen, also Naturereignissen, die eine gewisse Ehrfurcht einflößten und haben da ihre Götter angebetet. Bei der Auslegung der Bibel ist nicht nur die Frage, was steht da, sondern wenn man es aus dieser hebräischen Form der ständigen Perspektivwechsel sieht, kann man auch ins Gegenteil gehen und die Frage stellen, was steht nicht da? Was könnte zum Beispiel dastehen? Was könnte nach meinem Denken hier stehen, aber es kommt einfach nicht oder es kommt völlig anders? Denken wir an den Exodus, den Auszug aus Ägypten. Musste die Stiftshütte sein? Nach unserem Denken würden wir sagen, es genügt doch, wenn Mose, ein charismatischer Führer, von Gott beauftragt, das Volk aus der Knechtschaft zieht. Vielleicht noch die Gesetzesgebung, dass er von Gott eingegeben bekommt, er soll den Israeliten dies und jenes sagen, aber dass das auf dem Berg geschehen muss und dass da noch steinerne Tafeln beschrieben werden müssen, das wäre eigentlich nicht unbedingt nötig gewesen. Und die Stiftshütte, die man ja nur mühsam mitgeschleppt hat, wäre ja auch nicht unbedingt nötig gewesen. Das Wort von Mose hätte doch genügt. Wir sehen hier einen, wie soll man es nennen? Man kann es sakramental nennen. Es gibt auch in der jüdischen Literatur eine Tradition, sie heißt Akmeismus. Ist Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem im Umfeld von St. Petersburg entstanden. Einer der namhaftesten Vertreter ist Ossip Mandelstamm. Wenn Sie also high-endige Literatur lesen wollen, besorgen Sie sich was von ihm. Akmeismus geht weg von allem Romantisierenden, von allem Mystischen, Mythologischen in der Literatur und wendet sich den Dingen zu. Sucht eine Verbindung zwischen der unmittelbaren Lebenserfahrung, dem Dinghaften, dem Greifbaren, dem Alltäglichen, dem Geschichtshaften und dem Denken des Menschen. Damit liegt der Akmeismus ganz nahe an der biblischen Linie. Theologisch kann man es auch als Sakramentalität bezeichnen. Luther hat gesagt, Verbum accedit ad elementum et fit sacramentum, also auf Deutsch, das Wort kommt zum Element und macht das Sakrament. Wort und Element, das ist das Entscheidende. Gott gibt nicht nur das Wort, er gibt auch das Element. Er gibt uns jeden Tag in Elemente hinein. Wir werden jeden Tag, ich mit meiner schlechten Laune am frühen Morgen oder mit sonstigen Problemen behaftet, mit alltäglichem und muss mich mit Dingen herumschlagen, die ich gern anders hätte, aber die einfach nicht anders sind. Wir sind an diese Dinghaftigkeit, an diese Geschöpflichkeit gebunden. Zur Geschöpflichkeit gehört auch die Erschöpflichkeit, habe ich vor kurzem als Aphorismus gelesen. Bei der Gelegenheit darf ich einen kleinen Werbeblock einschieben. Nächste Woche erscheint mein neues Aphorismenbändchen, das ich nicht vorstellen kann, aber mein Witzbuch darf ich wenigstens vorstellen bei dieser Gelegenheit. Witze mehr oder weniger fromm. Es sind viele jüdische Witze dabei. Natürlich gibt es den jüdischen Witz nicht ohne den jiddischen Witz. Und auf die Art und Weise lernt man auch etwas vom jüdischen Geist. Es ist also nicht nur reine Unterhaltung. Leider nicht kostenlos wie die Vorgängerbücher. Diesen Verlag, der so billig druckt, habe ich noch nicht gefunden. Ja, wir waren also bei dieser Sakramentalität, dieser dinglichen Einbindung. Wort und Element gehören im Hebräischen zusammen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Text über Simeon. Dreimal wird der Heilige Geist als aktiv und entscheidend Handelnder angeführt. Zunächst ruht der Geist auf ihm. Ruhen ist uns bekannt aus Genesis 1, Vers 2. Dann redet der Geist und der Herr sprach, es werde Licht, auch hier Genesis 1, 3. Und schließlich ist der Geist der Führende, der Simeon in den Tempel leitet. Der Geist also als Leitende, als ausrichtende Kraft, Persönlichkeit, die auch unser Leben als Christen leitet. Dreimal der Geist und dreimal in Anlehnung an Genesis. Die Stiftshütte und der aus ihr abgeleitete Tempel sind Orte des Schauens. Gott gibt sich zeichenhaft zu erkennen, nicht magisch, mirakelhaft, sondern um sein Volk einen konkreten Weg zu führen. Und der Herr erschien im Zelt in einer Wolkensäule und die Wolkensäule stand am Eingang des Zelts, auch hier wieder diese Leitungsfunktion. Dem Israeliten steht das Ziel vor Augen, Gott zu schauen, wie Paulus es vorausgesagt hat, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werde, wie auch ihn ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. Das hebräische Yada, die engste Beziehung im Erkennen wird auch zwischen Gott und uns stattfinden. Auch wenn ich da nochmal Otto Michel zitieren darf, er hat immer gesagt, der Hebräer will Gott schauen, er will sehen. Will jeder Zweifler auch, er will auch einen Gottesbeweis, er will sehen. Aber es ist nochmal ein anderes Sehen, von dem hier das Alte Testament berichtet, auch das Neue, wie diese agnostische oder skeptische Form des Sehens. Simeon sieht nicht nur, er nimmt Jesus auf seine Arme, er wird zum Christusträger. Wie auch Zachäus später Jesus nicht nur vom Maulbeerfeigenbaum aus gesehen, sondern ihn auch in sein Haus aufgenommen hat. Auch hier wieder das Element. Ihm ist Heil widerfahren, Soteria, und Simeon verkündet, dass er den Heiland, den Soter, gesehen hat. Beides Mal dieses häufige Wort des Neuen Testamentes in diesen zentralen Texten: auf den Arm nehmen und Heil, ins Haus aufnehmen und Heil. Auch den missiologischen Aspekt, wie er sich vor allem in der Apostelgeschichte entfaltet und zur weltweiten Kirche Jesu Christi führt, benennt Simeon bereits. Zweimal führt er die Völkerwelt an. Einmal ist das Heil vor den Augen und für die Völker bereitet. Zweitens ist Jesus ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Ich habe am Anfang von einem Kompendium gesprochen, also von einer Zusammenfassung, dass bereits in dieser Begegnung zwischen Simeon, Hanna und dem kleinen Baby Jesus sich abspielt und uns komprimiert einen Ausblick auf die weitere Heilsgeschichte gibt. Das heißt, hier ist bereits die Apostelgeschichte und die weltweite Mission im Blick. Und, fügt er hinzu, zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Bei den Heiden ist es das Licht, beim Volk Israel ist es die Verherrlichung. Denken wir an die berühmten Kapitel Römer 9 bis 11, Israel gehört die Herrlichkeit. Ein Faktum, das leider in der lutherischen Tradition in den Hintergrund getreten ist und erst durch den aufkommenden Pietismus wiederentdeckt wurde. Sein eigenes Volk empfängt durch ihn Doxa, Ruhm, Glanz, Größe, Macht, Ehre und vor allem die offenbarte Gegenwart Gottes. Die Insignien des Tempels sind in Jesus vollumfänglich repräsentiert. Das heißt, er ist der Tempel. Simeon stimmte seinen Lob- und Sterbegesang an. Mehr kann man im Leben nicht erreichen, als er erreicht hat. Er hat die oberste Stufe einer Karriereleiter erklommen, aber nicht erklommen in Form eines Hochsteigens, sondern es ist ihm vom Geist Gottes geschenkt worden. Nunc dimittis servum tuum domine, heißen die berühmten und vielfach vertonten Verse. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, im Frieden scheiden. Dass Jesus auch eine richterliche Sendung hat, kommt in Vers 34 zum Ausdruck. Er ist Retter und Richter zugleich. Er wird aufrichten und zu Fall bringen. Neben des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, tritt die andere Seite, meint nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, 34 und Hebräer 4, 12. Dass das Gericht im Hause Gottes beginnt, zeigt die spätere sogenannte Tempelreinigung, in der Jesus auf eindrückliche Weise die ursprüngliche Bestimmung des Tempels als Bethaus, Ort der Gottesbegegnung, einfordert und zugleich eine Vorabschattung zukünftigen Gerichts demonstriert. Und nun erscheint in unserer Szene die Prophetin Hanna. Was für eine vielgestaltige Stadt war Jerusalem. Hier wohnten Juden aus allen Ländern, heimgezogen ins Zion der Vorfahren, Apostelgeschichte 2,9. Hier fanden sich Vertreter aller jüdischen Gruppen und Parteien. Hier gab es auch Menschen wie Simeon und Hanna. Wer war diese Hanna? Ihr Name ist echt hebräisch, Chana heißt auf Deutsch Gnade und erinnert uns an die Mutter Samuels. Da Lukas Hanna als Nachfahrin des Stammes Asser bezeichnet, muss sie als Überrest der bei der assyrischen Eroberung 722 vor Christus zerstörten und zerstreuten 10 Stämme gesehen werden. Auch hier ein prophetisches Zeichen. Das Nordreich Israel ist im Tempel von Jerusalem präsent in Form von Vertretern wie dieser Hanna. Und die Stämme werden in der Gegenwart zunehmend wiedergefunden. Im Moment gibt es eine Aliyah, also eine Einwanderung von Mitgliedern des Stammes Manasse. Ruben, Gad, Manasse waren die Stämme, die im Ostjordanland angesiedelt waren. Der eine Stamm nur zur Hälfte, die andere Hälfte war westlich des Jordan. Aber es ist erstaunlich, wie nicht nur die Repräsentanz am Tempel in Gestalt dieser Hanna zur Zeit Jesu schon präsent war, sondern wie sich diese Stämme jetzt in der zunehmenden Wachstumsphase des messianischen Judentums wiederfinden. Das heißt, die Erkenntnis Jesu als Messias Israels ist mit der Wiederherstellung Israels gleichzeitig verbunden. Es ist nicht eine Frage der Politik, sondern es ist eine Frage des Glaubens an Jesus. In der Person der Hanna huldigten also auch diese 10 Stämme dem neugeborenen Messias. Somit begegnet Jesus im Tempel einem in der Gesamtheit vertretenen Tora-treuen, Gott hingegebenen und glaubensgehorsamen Israel. Nur 2 Personen repräsentieren das gesamte alttestamentliche Israel. Sie waren zugleich diejenigen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, Juden, die auf das Kommen des Messias ausgerichtet waren. Und es war für mich vorhin erstaunlich, wie nahe die Qumran-Funde an der hebräischen Syntax liegen und weniger an der rabbinischen Syntax. Das heißt, da wo eine lebendige Naherwartung, eine Messias-Erwartung da ist, hat es offensichtlich eine Querverbindung zur Sprache. Und da, wo sich Religion verselbstständigt, entfernt sie sich vom hebräischen Charakter der Bibel und des Alten Testaments. Möglicherweise bildeten diese Messias-orientierten, so nennen sie Gerhard Meyer, Juden eine Untergruppe am Tempel mit eigenen Zusammenkünften und Räumlichkeiten. Denn Hanna verließ den Tempel nie, weil sie Tag und Nacht Gott diente mit Fasten und Beten, heißt es in Lukas 2,37. Auch sie erkannte in dem Säugling Jesus den Messias, war demnach ebenso wie Simeon vom Heiligen Geist geleitet. Damit war auch das biblische Wahrheitskriterium erfüllt, nachdem mit der Aussage von 2 oder 3 Zeugen jede Sache steht oder fällt, übernommen im Neuen Testament in 2. Korinther 13, Vers 1. Wie die Hirten auf dem Feld sah sich Hanna verpflichtet, wieder und wieder über Jesus zu reden und den Christus zu verkündigen. Zugleich verweist sie mit ihrer Herkunft auf die Aufgabe des Messias, auch die verlorenen Stämme, die sie vertritt, wieder zu sammeln und im Gottesreich zu vereinigen. Und in der Tat wird bei den Erlösten aus Israel in Offenbarung 7, Vers 6 auch der Stamm Asser erwähnt. Und nun eine weitere Überraschung. Lukas nennt Hanna eine Prophetin. Offenbar war am Tempel die Tradition ungebundener charismatischen Prophetentums in relativer Freiheit erhalten geblieben, was an Prophetinnen wie Miriam, Exodus 15, Deborah, Richter 4 oder Hulda, 2. Könige 22 erinnert. Damit verkörpert Hanna neben Simeon auch die Linie der Frauen des Alten Testaments, die für die Existenz Israels und den Fortgang der Heilsgeschichte bedeutsam waren. Welch wunderbare Glaubensvorbilder und Frauengestalten zeigt uns hier das Lukas-Evangelium in Elisabeth, Maria und Hanna. Beim ersten Besuch Jerusalems, wohlgemerkt als Baby von wenigen Wochen, rollt sich bereits die gesamtbiblische und gesamtgeschichtliche Palette über die Messianität Jesu in alttestamentlich-prophetischer Kontinuität. seine hohe priesterliche und königliche Autorität, sein Heils- und Gerichtshandeln, seine Verkörperung von Tora und Tempel auf und bildet als Proömium sein Gesamtwerk konzentriert, bekenntnishaft gebündelt ab. Die Messias-Aussagen von Simeon und Hanna bilden mit ihren hochkonzentrierten, in das Gotteslob mündenden Bekenntnissen zugleich auch die Einleitung der Biografie und Bestimmung Jesu Christi. Die Augenzeugen des Lebens von Jesus begannen unter den Juden seine Rettungsbotschaft zu verkündigen. Viele ließen sich von ihrer Verkündigung überzeugen und unterstellten ihr Leben der Herrschaft Gottes. Damit beginnt die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, die Zeit der Kirche. Die meisten Juden jedoch akzeptierten Jesus nicht als Erlöser, weil sie erwarteten, der verheißene Messias würde sie von der Herrschaft der Römer befreien. Sie nahmen stattdessen die Befreiung selbst in die Hand mit fatalen Folgen. Selbst wenn sie dem Aufruf des Josephus, wie wir ihn vorhin projiziert gesehen haben, gefolgt wären, wäre das Drama und die Katastrophe wahrscheinlich etwas glimpflicher abgelaufen. Josephus trat ja hier auf wie ein alttestamentlicher Prophet, der er bestimmt nicht war. Aber die Wortwahl war vergleichbar und hat Israel versucht, auf seine eigene Sündhaftigkeit und auf einen politischen Kompromiss hinzuleiten, den sie nicht eingegangen sind. Der vorläufig letzte Besuch Jesu, wir waren jetzt beim ersten, jetzt komme ich zum letzten, in Jerusalem schließt den Kreis zum ersten. Entscheidende Themen wie Messianität Jesu, sein Bezug zum Tempel, sein Königtum tauchen nun erneut, jedoch in zugespitzter Form auf. Die dramatischen Ereignisse geschehen im Kontext des Passafestes. Dieses wichtigste jüdische Fest erinnert an die Beendigung der Knechtschaft Israels, die Verschonung des Volkes vor dem Strafgericht durch das Blut eines einjährigen fehlerlosen Jungtiers von Schaf oder Ziege, das an die Türpfosten der Häuser gestrichen wurde, den Auszug aus Ägypten, die Gabe der mosaischen Tora. Damit war das Sterben und Auferstehen Jesu Christi in den Zusammenhang der alttestamentlichen Tradition dieses Festes gestellt. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1,29 sagt Johannes der Täufer beim ersten Anblick Jesu. Und im Buch Offenbarung wird das Lamm zum 16 Mal verwendeten Synonym für Jesus Christus. Dass der König Israels auf einem Esel die Stadt betreten würde, war bereits vom Propheten Sacharja vorhergesagt. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Sacharja 9,9, hören wir ja demnächst wieder an Weihnachten. Dass Jesus als derjenige, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, von Osten kommt, erinnert an die Tempelvision Hesekiels und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus auf dem Weg durch das Tor, das nach Osten lag. Das Haus war erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn, Hesekiel 43,4,5. Das Königtum betraf die Herrschaft über das ganze Volk, die Gott Jesus gegeben hatte und die ihm nach wie vor gehört. Wenn wir uns erinnern, bei der Zerstörung des ersten Tempels wird davon berichtet, dass die Kabod, die Herrlichkeit, aus dem Tempel ausgezogen ist, und zwar Richtung Osten auf den Ölberg. Es gibt keine Bibelstelle, die beschreiben würde, dass die Herrlichkeit Gottes wieder zurückgekommen ist in den Tempel. Hier in Jesus ist zum ersten Mal die Herrlichkeit Gottes wieder in den Tempel eingezogen. Das heißt, er ist die Herrlichkeit Gottes, die Israel bei der ersten Zerstörung des Tempels verloren hatte. Den Tempel hatte Jesus schon oft als Kind bei den Festbesuchen mit seinen Eltern gesehen. In einer Diskussion über die Schabbatgebote sagte Jesus: Der Menschensohn ist ein Herr über den Schabbat, und ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Jesus spricht einen Tempelbetrieb an, der diese Zentralinstitution des Volkes nicht mehr als Gabe Gottes sah, sondern von den verantwortlichen Priestern in Selbstherrlichkeit geleitet wurde, mithin im Dienst und zur Vermehrung des Tempelgoldes. Und es ist erstaunlich, was man an Feinde immer wieder an Geld und Goldgaben bezahlen konnte, Tausende von Schekeln Silber, um sich von irgendwelchen Bedrückungen, Eroberungen, Wegführungen freizukaufen. In der unmittelbaren Umgebung des Tempels waren um die Zeit des Passafestes vor allem die Reinigungsbäder, die Mikveot, als Vorbereitung zum Tempelopfer gefragt. Die Zentren solcher Bäder waren im Norden der Teich Bethesda, zugleich eine Art Krankenhaus, im Süden der Teich Siloa. Man muss vielleicht dazu sagen, dass viele Pilger, nachdem sie endlich in Jerusalem angekommen waren, schlichtweg krank waren. An der Stelle, wo die heutige evangelische Erlöserkirche steht, war vor Jahrhunderten ein riesiges Krankenhaus. Und im Hinnomtal, also unterhalb der Südmauer, eine Begräbnisstätte. Ja, der Begriff Hakeldama heißt sogar sowas wie ein Fleischhaus. Also viele Pilger sind in Jerusalem gestorben und haben die Strapazen, die sie auf dem Weg auf sich genommen haben, nicht überstanden. Und so auch hier schon zur Zeit Jesu an beiden Orten im Süden und im Norden hielt sich Jesus während der Festtage auf und heilte dabei auch Kranke. Das heißt nicht der herrliche Tempelbetrieb, der ja durch den Umbau des Herodes eine Größe und Pracht erhalten hatte wie nie zuvor, stand im Zentrum seines Fokuses, sondern diese beiden Kranken- und Reinigungsstationen im Süden und im Norden außerhalb des Tempels. Die Verbindung von Reinigung und Heilung deutet auf einen endgeschichtlichen Prozess, in dem vom Tempel ein Fluss ausgehen wird, der gesäumt ist von vielen Bäumen, und wohin der Fluss kommt, da wird Leben sein in Hesekiel 47. Jesus ist also schon dieser Fluss, der vom Tempel ausgeht und der Reinigung und Heilung bringt. Auch hier ein prophetisches Vorzeichen für diese neuen Tempel, wie ihn Hesekiel in seinen Schlusskapiteln beschreibt. Bestätigt wird diese Aussage des alttestamentlichen Propheten von der Johannesapokalypse im Neuen Testament. Da heißt es: Und er zeigte mir den Fluss mit dem Lebenswasser, der klar ist wie Kristall, und er entspringt dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Fluss nach beiden Seiten hin sind Bäume des Lebens, erinnert uns natürlich wieder an das Paradies. Eventuell lässt sich diese Sicht ergänzen mit einer räumlichen Bewegung. Von der Buß- und Reinigungstaufe bei Johannes dem Täufer, etwa 30 Kilometer östlich von Jerusalem, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, zu den von einzelnen Heilungen begleiteten Ritualbädern außerhalb des Tempels, nun 1200 Meter höher, 800 Meter über dem Meeresspiegel, bis zu Heilungen, die auf dem Tempelareal selbst durch Jesus geschehen sind. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie, steht in Matthäus 1, 21-14. In ersten Anzeichen wird der Tempel durch Jesus zu seiner eigentlichen Bestimmung geführt, der heilsamen Berührung des Menschen durch Gott. Und zugleich wird die göttliche Autorität Jesu mit dem Tempel in Verbindung gebracht, wenn er in einer Vollmacht handelt, wie sie die Priester nicht aufweisen und den Menschen unmittelbar Heil und Heilung bringt. In ihm ist Gott zu seinem Tempel und der Tempel zu seinem Gott gekommen. Allerdings beinhaltet dies die Kritik an allen Überfremdungen mit der Konsequenz, dass die tempelfremden Tempelherrscher ihn desto heftiger zu ihrem eigenen machen und sich ihr selbst darin vergöttern und sich im Extremfall an die Stelle Gottes setzen. Ich auf Griechisch heißt anstelle der Götter, auf Hebräisch heißt es immer noch im Angesicht Gottes. Dieses Angesichtes wurde der Tempel in Jesus erstmals unmittelbar ansichtig. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel auch. Hier wird ein Sprung einer großen Distanz gemacht, mitten auf der Erde und mitten im Himmel, zugleich. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm Stille, alle Welt, sagt Habakuk 2,20. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, Psalm 8, 3, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet, Matthäus 21, 15, 16. Wurde die königliche Autorität schon gegenüber dem kleinen Jesus-Baby bei seinem ersten Besuch in Jerusalem zuerkannt, erklingt jetzt das davidische Bekenntnis aus dem Munde wiederum von Kindern. Oft haben Kinder eine ganz selbstverständliche Ahnung von geistlichen Zusammenhängen, auch wenn ihnen diese noch gar nicht vermittelt wurden. So bringen diese Kinder die Heilungen Jesu im Tempel in unmittelbaren Zusammenhang mit dem davidischen Königshaus und proklamieren ganz unbefangen Jesus als denjenigen, der sich durch sein Handeln von den hohen Priestern und Schriftgelehrten selbst gesehen, also vor ihren Augen, als König erwiesen hat, als Davids Nachfolger. Kinder haben das bekannt. Zugleich hatte sich die alte israelische Sehnsucht zu schauen, den wahren Gott in Zion, Psalm 84, vor aller Augen erfüllt. Wie erstaunlich, die höchsten jüdischen Autoritäten und Gelehrten verkennen Jesus, die Kinder erkennen und bekennen ihn als den König Israels und gehen von einer Kraft zur anderen, so heißt es ebenfalls in Psalm 84. Sein Gotteslob in Matthäus 11, 25, 26 beginnt Jesus mit den Worten, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Das ist nicht ein Ausrutscher, dass da Kinder ins Spiel kommen, sondern das ist hier ganz zentral. Gott hat es wohlgefallen, diesen Unmündigen sein Heil, seine Erkenntnis, seine Theologie im Grunde. Das wäre die Theologie der Priester gewesen. Daran hätten sie arbeiten und sich messen können, ob sie die Heilsgeschichte begreifen, ob sie den Messias erkennen können. Sie haben es nicht getan, aber Kinder haben es erkannt. Der Tempel wird zum Ort der Lehre. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, Matthäus 26, 55, wie schon bei den messiasorientierten Juden zu vermuten und später an den regelmäßigen Tempelbesuchen der Apostel erkennbar war, konnten sich auf dem ausgedehnten Tempelgelände mit seinen umfassenden Säulenhallen, vor allem in der königlichen Halle als Kommunikationszentrum, verschiedene jüdische Gruppen treffen und versammeln, ohne dass sie von einer Observanz oder gar Zensur beobachtet worden wären. Sogar die sogenannte Tempelaustreibung Jesu hat die Tempelwache nicht auf den Plan gerufen und war doch eher eine begrenzte, vor allem zeichenhafte Handlung. Man muss sich das in seinen riesigen Dimensionen vorstellen, diese königliche Halle. Im Anschluss, sie waren ja fast alle in Jerusalem an die großen Treppen, die sie beim Ophel heute noch als Ausgrabung sehen. Leider die Hallen nicht mehr. Es steht die Al-Aqsa-Moschee, allerdings im rechten Winkel dazu, und das Islamische Museum. Aber in Fortsetzung dieser breiten Treppenanlage gab es eine Säulenhalle in mehreren Reihen, die eine ganz gemischte Funktion hatte. Auf der einen Seite müsste man sie heute als Shopping Mall bezeichnen, aber auf der anderen Seite war es hier wie dieses Gebäude ein Kommunikationszentrum, wo verschiedene Gruppen sich trafen. Ich weiß nicht, was hier so alles ein- und ausgeht. Vielleicht sind auch hier Evangelikale und Liberale in einem Haus gleichzeitig beieinander. So war es damals auch. Das heißt, wenn da jemand in einer Ecke unter ein paar Säulen sich seine Gruppe, seinen Platz reservierte, war das geduldet, zumindest. Ja, und so muss man sich auch die Tempelaustreibung vorstellen, eine zeichenhafte Handlung, nicht eine Radikalaktion, die nun den gesamten Tempel in seinem riesigen Gelände, es war ja der größte Platz der damaligen Welt, größer als das Trajansforum in Rom, also das berühmte Forum Romanum, Und insofern durch die internationale Präsenz von Pilgern ja ein kosmopolitischer Ort. Mit der Lehre Jesu tritt nun zugleich die Tora neu in den Tempel ein, wo eigentlich die Tora der Ort des Tempels wäre und umgekehrt. Höret alle Völker, merkt auf, Land und alles, was darinnen ist, denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Das Allerheiligste, unter anderem der Ort der Bundeslade mit den Gesetzestafeln, war zur Zeit Jesu leer. Nachdem es Nebukadnezar geplündert und die Lade eventuell zerstört hat, Jesus greift das Thema erneut auf. Nachdem die Tora zu seiner Zeit aus dem Tempel in die Synagoge verlegt war, stellt er den Zusammenhang erneut her. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, Matthäus 5. Als Erfüllender der Tora betritt er den Tempel und verkörpert als Lehrender die vollgültige Tora. Erfüllender und Lehrender. Als solcher wäre sein Platz sogar im Allerheiligsten, dass er als Einziger, der das alttestamentliche Gesetz vollständig eingehalten hat, ohne Sühneritual betreten darf. Und tatsächlich, bei der Kreuzigung reißt der Vorhang zum Allerheiligsten von oben nach unten entzwei. Der Zugang ist offen, jeder kann durchgehen. Jesus hat die Tür zum Allerheiligsten geöffnet. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden, Johannes 10, 9. Manche gucken schon auf die Uhr. Ja, dann rede ich ein bisschen schneller. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen. Ist Jesus selbst der wahre, von Gott autorisierte Tempel, so degeneriert die beeindruckende Anlage des Herodes zu einer täuschenden Fassade, der das tragende Gerüst, die entscheidenden Inhalte fehlen. Ein solcher Tempel hat keinen Halt und keine Zukunft. An Jesus vorbei heißt dem Verfall anheimgestellt. Diese Konsequenz zu verschweigen wäre gleichermaßen eine fassadenhafte Verschleierung unausweichlicher Zusammenhänge. Was die Menge in Jerusalem schrie, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, klingt nach auf jeden Fall weg mit Jesus, wie schlimm auch die Folgen für uns sein mögen, wir sind bereit, sie zu tragen. Doch der Satz hatte sich in einer doppelten Weise erfüllt, einmal als das rettende Blut, das der Welt Sünde trägt, also auch die Sünde des ganzen, den Tod Jesu fordernden Volkes und seiner Kinder, dann das richtende Blut, das keine 30 Jahre später als fürchterliche Katastrophe über Jerusalem hereinbrach, und zwar durch die Römer, die zuvor zu den Erfüllungsgehilfen des Todes Jesu geworden waren. So wurde Rom zweimal zum Werkzeug des Todes. Pontius Pilatus, Statthalter und Herodes Antipas, verurteilte Jesus auf Drängen des aufgebrachten Volkes zum Tod und ließ ihn als Aufrührer gegen die Herrschaft Roms ins Kreuz schlagen. Doch nichts konnte die Verbreitung des Glaubens an den Messias Jesus aufhalten. Von Jerusalem aus wurde das Evangelium in die ganze Welt getragen, keine 20 Jahre nach der Kreuzigung Jesu Christi. Und das ist keine lange Zeit, wenn wir zurückdenken, vor 20 Jahren war 1992, gab es in den größeren Städten des Mittelmeerraums Christen und erste christliche Gemeinden. Im Neuen Testament wird Jesus wie schon König David mit Melchisedek verglichen, jenem Priesterkönig, in dem uns die Stadt Jerusalem als Salem zum ersten Mal begegnet. Keine Angst, ich bin jetzt bei meinem Schlusskapitel. Der Hebräerbrief nimmt diesen Vergleich auf. Jesus ist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks in Ewigkeit. Der Priesterkönig Melchisedek wird als ein Abbild des hohen Priesters Jesus Christus gesehen, das seiner Menschwerdung vorausgegangen ist. Was jedoch von Melchisedek als dem Abbild des himmlischen Königs gilt, das gilt erst recht von dem Urbild Jesus Christus selbst ohne dass ich jetzt mit dieser Begrifflichkeit irgendwie platonisch werden möchte. Er, der seiner menschlichen Herkunft nach nicht dem Priesterstamm Levi angehörte, ist Priester aufgrund der Kraft des unzerstörbaren Lebens und deshalb den Priestern nach der Ordnung Aarons unvergleichlich überlegen. Das bedeutet, während die levitischen Priester durch die im Gesetz vorgeschriebenen Riten keine endgültige Sündenvergebung zu erwirken vermochten, hat der ewige hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks durch sein einmaliges und ein für allemal gültiges Selbstopfer die heiligende, von der Sünde befreiende Wiedergutmachung gebracht. Die Juden tragen ja die Kippa. Kappa heißt bedecken. Die Kippa ist in Jesus abgenommen. Die Sünde muss nicht mehr bedeckt werden, denn die Sünde ist vergeben. Und das bezieht sich auf einen Ort. Das ist ortsgebunden, Wort und Zeichen. Zeichen, das Element ist Jerusalem. Und Jerusalem ist auch die Stadt des kommenden Königs. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt als Erbauer Israels. Das gilt auch in einem ganz politischen Sinne. Und Herr und Heiland der Welt. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. 1. Johannes 4, 14. Ich danke für die lange Aufmerksamkeit und freue mich, dass alle Schlafenden jetzt auch wieder wach sind.